Bock auf Buch, die Podcast-Miniserie der AVJ.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Bock auf Buch, unserer kleinen Podcast-Serie zur neuen Kinder- und Jugendbuchstudie. Die Studie werden wir demnächst gemeinsam mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels veröffentlichen. Ich bin Barbara Müller und ich bin die Geschäftsführerin der AVJ. Der volle Titel der Studie lautet übrigens Bock auf Buch, wie Kinder und Jugendliche heute Bücher finden und kaufen. Kontaktpunkte, Auswahlkriterien und Kaufverhalten 2023. Die Studie wird auf der Leipziger Buchmesse 2024 vorgestellt. Und wichtig ist an der Stelle nochmal zu sagen, in der Studie geht es nicht nur ums Lesen, sondern auch ums Hören. Also wir haben auch Bücher und Hörbücher untersucht. Bevor wir jetzt gleich inhaltlich tiefer einsteigen, möchte ich an der Stelle einmal die AVJ kurz vorstellen für alle, die sie vielleicht nicht kennen. AVJ steht für Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen und wir sind der Fachverband von Verlagen, die Medien für Kinder und Jugendliche herausbringen. Wir haben aktuell rund 90 Mitgliedsverlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Verlage haben sich in der AVJ zusammengeschlossen, um wichtige Themen und Interessen zu bündeln. Und Marktentwicklung ist natürlich für alle Kinder- und Jugendbuchverlage ein sehr wichtiges Thema, um erfolgreiche Buchprogramme zu entwickeln und auch letztlich zu verkaufen. Deshalb haben wir in der Vergangenheit immer wieder Marktforschungsstudien herausgebracht und das auch schon in Kooperation mit dem Börsenverein. Wer noch mehr über die AVJ wissen möchte, kann auf www.avj-online.de schauen. Wir haben den Link aber auch nochmal in den Shownotes verknüpft. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar, Valentinstag, und wir sitzen hier in unserem kuscheligen Büro im Haus des Buches in Frankfurt am Main. Hier ist die Geschäftsstelle der AVJ und neben der Frankfurter Buchmesse ist hier auch der Börsenverein zu Hause und viele buchnahe Vereine und Unternehmen, wie zum Beispiel die Litprom oder die Büchergilde. In der ersten Episode möchten wir euch hinter die Kulissen der Marktforschungsstudie schauen lassen. Ich freue mich total, dass heute Jana Lippmann bei uns zu Gast ist. Jana leitet die Marktforschung beim Börsenverein und hat schon ganz viele Studien begleitet und das auch schon in Kooperation mit der AVJ. Und Jana und ich kennen uns auch schon aus der Zusammenarbeit zu dieser Studie. Und vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu wissen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir heute aufnehmen, sind die Ergebnisse der Studie noch nicht erschienen. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Jana Lippmann. Ich leite die Marktforschung beim Börsenverein. Das mache ich jetzt schon seit 13 Jahren. Und wir sind eine Marktforschungsabteilung, die sich mit Branchenzahlen beschäftigt. Das heißt zum einen, wir machen die Zahlen für die Gesamtbranche. Wir betrachten Umsätze, also wie entwickelt sich der Buchmarkt im aktuellen Monat, wie entwickeln sich bestimmte Warengruppen, wir betrachten Zahlen zu Titelproduktion, wie viele neue Titel kommen zu welchem Thema auf den Markt, zu Lizenzen, welche Lizenzen verkaufen sich besonders gut am Buchmarkt und alles so rund um Hard Facts, um Branchenzahlen, um reine betriebswirtschaftliche Zahlen. Und die zweite Geschichte, die wir machen, sind Studien und Umfragen, so wie wir das jetzt gerade auch gemeinsam tun. Und ich glaube, die bekannteste Studie, zumindest in der Branche, ich glaube auch ein bisschen außerhalb der Branche der letzten Jahre, war die sogenannte Quo Vadis-Studie, auch ein bisschen flapsig die Käuferschwund-Studie genannt, wo praktisch wir untersucht haben, warum bestimmte Menschen weniger oder keine Bücher kaufen. Und diesmal ist es wieder eine ganz klassische Marktforschungsstudie, zu der wir uns ja jetzt hier unterhalten und treffen.
Und darf ich mal ganz neugierig fragen, wie du zum Börsenverein gekommen bist?
Ja, gerne. Also das ist eine Geschichte, die ich auch sehr gerne erzähle, weil es eine ganz schöne Geschichte ist. Also ich habe, bevor ich vor 13 Jahren beim Börsenverein angefangen habe, habe ich ungefähr 10, 12 Jahre nach dem Studium dann bei anderen Marktforschungsinstituten gearbeitet und zuletzt bei einem relativ großen und bekannten in Heidelberg, einem der Top-Institute, wie man in Marktforschungskreisen sagt, bei der GIM, und habe dort Studien für alle möglichen Felder gemacht. Also das ging über Kaffeehersteller, Kosmetikindustrie, aber auch für bestimmte Autohersteller, also wirklich querbeet. Das ist ein ganz klassisches Marktforschungsinstitut, das jeder Kunde oder jeder Wirtschaftszweig, jedes Unternehmen beauftragen kann. Und meine private Liebe galt aber schon immer sehr den Büchern und so habe ich sehr viele Urlaube in der Buchbranche verbracht. Also zum Beispiel bin ich immer nach Klagenfurt gefahren mit einer Freundin zu den Bachmann-Tagen oder ich habe Urlaub genommen, um die großen Buchmessen zu besuchen, die richtigen Freunde gehabt, um auch mal an den Fachbesuchertagen auf die Buchmessen zu können. Und auf einer dieser Reisen zur Buchmesse nach Leipzig vor 13 Jahren habe ich im Zug Stefan Füssel kennengelernt. Der hat damals die Buchwissenschaft der Uni Mainz geleitet und wir haben uns die ganze Fahrt lang nett unterhalten. Und irgendwann auch über meinen Beruf und er sagte mir, dass der Börsenverein eine Marktforscherin sucht. Und das Schöne war, dass er mich dann auch für abends gleich auf die Eröffnungsgala der Buchmesse eingeladen hat. Ich dort schon einige Menschen kennengelernt habe und 6 Monate später und 2 Bewerbungsgespräche später war ich dann im Börsenverein.
Wir freuen uns total, dass wir mit dir eine richtige Expertin heute zu Gast haben, um den Hörerinnen und Hörern Einblicke in die Entstehung von unserer Marktforschungsstudie zu geben. Kannst du mal erzählen, was aus deiner Sicht an Marktforschung so wichtig ist? Also was kann man mit Ergebnissen aus Studien so anfangen und für wen sind die Ergebnisse interessant?
Kurze Rückfrage, wie lange ist eure Sendung? Also die Einsatzmöglichkeiten der Marktforschung sind eigentlich nahezu unbegrenzt. Und um es erstmal ganz, ganz kurz zu fassen, was Marktforschung überhaupt ist, das ist die nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgende Untersuchung des Marktes. Und anders als andere Forschung ist Marktforschung aber ganz selten Selbstzweck. Also in der Regel geht es eigentlich darum, dass Unternehmen ihre Kunden besser verstehen möchten, ihre Kundinnen und Kunden, dass es nach wissenschaftlichen Methoden erfolgt und dass es darum geht, dass man versteht, was eine Zielgruppe möchte, wie sich eine Zielgruppe an einem bestimmten Markt verhält und dann, um mit diesem Wissen mehr Umsatz zu machen. Also das ist eigentlich, sich strategisch auszurichten und mehr Umsatz zu machen, ist eigentlich Sinn der Geschichte. In der Regel ist es so, dass Unternehmen dann das nicht selber machen, sondern Marktforschungsinstitute beauftragen und die Marktforschungsinstitute führen dann entweder je nach Fragestellung Interviews durch oder Gruppendiskussionen oder wie in unserem Falle Befragungen oder lassen Tagebücher schreiben, wo einfach ein Verhalten festgehalten wird. Dann wird praktisch erforscht, was die Kunden machen, was sie wollen, was ihnen fehlt, wie sie kaufen. Das gibt Unternehmen einfach wichtige Impulse, um abzuleiten, wie sie Produkte positionieren. Ganz einfaches Beispiel, um Nummer 1 aus der Praxis zu nennen, was ein relativ spannendes ist, was auch ein berühmtes ist in Marktforschungskreisen, ist die Geschichte von Thymum oder von Mumsek, ein Getränk für Ü50, Ü60-Jährige, die das zum Geburtstag getrunken haben, also ein ganz klassischer Jubiläumssekt und Geburtstag ist nur einmal im Jahr. Und wenn Mumsekt mehr Sekt verkaufen will, können sie ja nicht den bestehenden Kunden mehr Sekt verticken, sondern brauchen im Prinzip neue Zielgruppen, haben dann eine sehr aufwendige Zielgruppenforschung gemacht und die hat als neue Zielgruppe junge Frauen in Feiersituationen ergeben. Das waren vorher überhaupt keine Sekttrinkerinnen, das war ein ganz anderes Setting und haben dann eine sehr beachtliche Absatzsteigerung hingelegt. Und das ist einfach Zielgruppenmanagement, wo man neue Zielgruppen erschließt und da ging auch eine sehr aufregende oder umfangreiche Marktforschung voran.
Dann lass uns mal auf unsere Studie schauen. Also zum Beginn haben wir ja angedacht, eine Vergleichsstudie zu der letzten Kinder- und Jugendbuchstudie zu machen, die 2013, also vor fast genau 10 Jahren erschienen ist. Damals ging es um Kaufverhalten von jungen Lesenden und deren Gedanken zum Konsum von Literatur. Wieso ist die jetzige dann doch so ein ganzes Stück anders geworden?
Eigentlich sagt schon der Titel den größten Unterschied zu der Studie von damals, also die 2013er Studie, hieß zumindest im Haupttitel der Kinder- und Jugendbuchmarkt. Und die jetzige Studie heißt zusammengefasst als Titel, wie Kinder und Jugendliche Bücher kaufen. Und da zeigt sich eigentlich schon ein ganz großer Unterschied. Die letzte Studie war hauptsächlich eine Marktstudie, eine Warengruppenstudie, wenn man so will. Also der Buchhandel benutzt ja Warengruppen. Und da gibt es eine Warengruppe 1, das sind alle Bücher, die der Belletristik zugehörig sind, eine Warengruppe 2, das sind alle Kinder- und Jugendbücher, eine Warengruppe 3, das sind die Reisebücher. Und es war eben mehr oder weniger eine Warengruppen 2-Studie, alles, was zu Kinder- und Jugendbüchern gehörte oder sich drum drehte. Um den Markt einzugrenzen, ging es ja ganz stark um Altersgruppen. Und dass Altersgruppen oder Altersangaben auf Buchcovern heute noch eine große Rolle spielen, ist relativ unwahrscheinlich, weil nämlich Kinder und Jugendliche sehr häufig heute Bücher selber kaufen. Und das heißt, dass wir einen Markt betrachten, auf dem wir zumindest vor 10 Jahren noch davon ausgehen konnten, dass die Leser nicht in vielen Fällen die Käufer sind. Also es war damals so, dass Eltern befragt wurden, weil eben Eltern Kinder- und Jugendbücher kauften und so weiter. Und heutzutage ist es so, dass Kinder und Jugendliche ganz oft ihre Bücher selber kaufen. Das ist mal die eine Geschichte. Wir betrachten nicht mehr primär einen Markt, sondern wir betrachten primär Zielgruppen, nämlich alle Käuferinnen und Käufer. Sind sie jugendlich, sind sie älter, die eben Bücher für junge Leute kaufen. Und dann gibt es Details, die wir einfach ändern mussten. Zum Beispiel, dass das Radio heute noch eine große Rolle spielt für junge Buchkäuferinnen, um auf Bücher aufmerksam zu werden, ist so unwahrscheinlich, dass man darauf keinen Schwerpunkt legen muss. Und Podcasts kannte man damals noch nicht, waren entweder gar nicht bekannt oder zumindest nicht verbreitet und schon gar nicht, um auf Bücher aufmerksam zu werden. Vom BookTok hatte man noch gar nichts gehört, von TikTok vielleicht in den Anfängen, das gar nicht ganz genau, aber könnte sein. Oder um ein weiteres Phänomen zu nennen, dass junge Menschen Bücher in Originalsprache lesen, war einfach kein Thema oder wenn, war zumindest kein großes Thema. Da musste man nicht untersuchen, wie, warum, weshalb. Und deswegen mussten wir den Fragebogen erweitern. Wir mussten weitere Fragestellungen einfließen lassen. Wir mussten die Zielgruppenbetrachtung insofern erweitern, dass sehr viel mehr junge Menschen Bücher selber kaufen. Das wissen wir aus Marktbetrachtungen und das war für uns natürlich spannend bei einer Studie, die untersuchen soll, wer kauft Bücher. An solchen Stellen macht es einfach keinen Sinn, die gleichen Fragen zu betrachten. Also es macht keinen Sinn zu fragen, ist es eine Voraussetzung, dass es ein EC-Gerät im Buchhandel gibt? Also das ist jetzt mittlerweile absoluter Standard. Es ist keine Voraussetzung zu fragen, muss es eine Kreditkarte im Online-Shop geben, wenn ich einfach weiß, da sind nicht nur Eltern unterwegs. Und an anderer Stelle wiederum macht es großen Sinn, die Fragestellung nicht zu verändern. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie sich ein Käuferinnenmarkt verändert, muss man natürlich auf die gleiche Weise schauen, wer hat damals wie, wann, was, wie viel gekauft, wie man es auch heute tut, einfach um zu gucken, was sind Veränderungen. Bei diesen rein harten Marktzahlen sind wir relativ vergleichbar oder sehr vergleichbar zum letzten Mal geblieben.
Dann schließt sich daran natürlich gleich die nächste Frage an. Was sind denn die Schwerpunkte, die in der neuen Kinder- und Jugendbuchstudie untersucht werden?
Diesmal geht es ganz, ganz stark um Touchpoints, weil wenn ich einfach verschiedene Menschen betrachte, die zu Produkten kommen, dann ist die Frage Nummer 1, wie komme ich überhaupt zu dem Produkt, also Touchpoints oder auf Deutsch auch gerne Kontaktpunkte. Und das ist zum einen die Frage, wie kommen die überhaupt zum Lesen? Also welche Rolle spielen Eltern, Bibliotheken, Schule, Buchhandlungen, Influencer, was auch immer? Und aber gleich die anschließende Frage, weil wir machen ja eine Studie, die eben den ganzen Markt auch betrachten soll, ist, wie kommen die zum konkreten Buch? Und deswegen ist ein Schwerpunkt der Studie zu untersuchen, wie werden die auf konkrete Bücher aufmerksam, die jungen Menschen? Also geht es da um Freunde, geht es da um Influencer, geht es um Podcasts, Bestsellerlisten, bestimmte Medien, bestimmte Zeitungen und Zeitschriften? Und genau, was spielt da eine Rolle, um die auf die Idee zu bringen, dieses Buch kaufe oder lese ich als nächstes? Und nachdem es darum geht, eben zu gucken, wo sind die ersten Kontaktpunkte zum neuen Buch, ist eine weitere Frage, um welche Kriterien geht es überhaupt in so einem Auswahlprozess? Also was ist wichtig? Sind es Autorinnen? Sind es bekannte Autorinnen? Jedes Mal, wenn die ein neues Buch bringt, kaufe ich es sowieso. Sind es bestimmte Ausstattungsmerkmale? Ich kaufe mir alles von einem bestimmten Verlag, was Farbschnitt hat oder ein bestimmtes Cover, das irgendwie dekorativ aussieht, oder geht es tatsächlich um Inhalte? Ich kaufe mir alles zum Thema so oder so, oder spielt das alles gar keine Rolle? Hauptsache ein bestimmter Influencer, eine bestimmte Influencerin empfiehlt es. Und das sind einfach sind Fragen, die diese Studie ganz, ganz stark untersucht. Und Lesen in Originalsprache ist ein Riesenthema, hatte ich eingangs schon mal kurz erwähnt. Und wenn es um Lesen in Originalsprache geht, fragen wir uns eben nicht nur, und das ist das Besondere an dieser Studie, wie viele machen das, sondern ein ganz starker Fokus liegt auf, warum machen die das? Weil es einfach für einen Verlag eine völlig andere Aussage ist, ob sie das machen, damit sie das Buch einfach früher haben als alle anderen. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema für die Verlagswelt, als wenn sie sagen, ich möchte in Englisch lesen, damit der Humor nicht verloren geht zum Beispiel. Oder also bei der Übersetzung, ne, dass ich bestimmte Wordings im Original lesen möchte, weil dann ist eigentlich Schnelligkeit mit der deutschen Ausgabe überhaupt kein Thema, wenn sowieso auf Englisch gelesen wird. Ist es der Preis, kann auch eine Rolle spielen. Also wenn eine bestimmte, zum Beispiel die englische Originalausgabe günstiger ist oder ist es ein bildungspolitischer Hintergrund, ich möchte meine Sprache verbessern. Das sind einfach völlig verschiedene Geschichten, deswegen Originalsprache ist ein Thema. Und die Rolle von Büchern als Informationsmedium, das ist auch ein starkes Thema. Also wenn ich was wissen will, gucke ich dann eher ins Internet oder zu dem Thema eher zu Büchern. Und das ist das Tolle an dieser Studie. Es geht eben nicht nur um Kinder und Jugendliche selbst dabei, sondern es geht um Käufer und Käuferinnen, die für Kinder und Jugendliche kaufen. Das sind zum einen die Kinder und Jugendlichen selbst, aber das sind eben auch Eltern, die für Kinder und Jugendliche, auch Jugendliche kaufen, vor allem aber natürlich für Kinder. Dreijährige können sich ja schlecht Bücher selber kaufen. Und wir untersuchen auch da, wie gehen die jeweils vor, weil das könnte was ganz anderes sein. Also es kann sein, dass der Jugendliche wirklich im Buchhandel auf ein Buch aufmerksam wird und in die Ecke stürmt und dann eins nimmt, was besonders super aussieht. Eltern aber könnten zum Beispiel mit einem Zettel kommen, wo die Bücher draufstehen, und dann wäre die Frage für die Verlage, wie kommen diese Zettel zustande? Wie sind die Bücher drauf gelandet und wo muss ich Werbung machen zum Beispiel?
Da steckt echt viel drin. Also so als Schlagwörter könnte man sagen, Aufmerksamkeit, Inspiration, Auswahl, neue Trends und wie haben sich eigentlich die Zielgruppen verändert? Im Grunde ist die Studie an das Jahr 2023 angepasst. Ja, ich finde, dass man an den Schwerpunkten wirklich merkt, wie sich Markt und Zielgruppen verändert haben. Aber sag mal, wie kommt man eigentlich zu den Ergebnissen? Also wer wurde für die Studie befragt und woher haben wir eigentlich die Menschen, die für die Studie befragt wurden?
Ein Stichwort ist, das in der Marktforschungsbranche bekannt ist und das ich für außerhalb der Marktforschungsbranche gern kurz erklären würde, das sogenannte Mediascope-Panel von Consumer Panel Services GfK. Das ist ein Konsumentinnen-Panel, in dem 20.000 Menschen Tagebuch schreiben. Und das darf man sich nicht so vorstellen, heute war ich bei Oma und es war schönes Wetter, sondern die schreiben Käufe auf. Und in diesem Media-Panel schreiben die sozusagen jeden Tag auf oder jede Woche, wann war ich im Kino, also alle Medien im Prinzip. Ne? Welche Filme habe ich in irgendwelchen Abrufkanälen gesehen? Welche Videostreaming-Dienste habe ich mir abonniert und was habe ich dort geschaut? Was habe ich an Musik gekauft oder gestreamt? Und eben auch Games, das ist dort auch ein Thema, und Bücher. Und es gibt Panel für verschiedene Bereiche. Es gibt auch ein, weiß gar nicht, Fast Moving Consumer Good Panel heißt das, glaube ich. Da geht es um Kosmetik und sich schnell verbrauchende Produkte. Da schreiben die dann jede Zahnpasta und so weiter auf. Und hier eben alle Medienausgaben und Medienkäufe. Und im Bereich von Buch ist das sehr konkret. Ich schreibe auf, welches Buch war das, wer war der Autor, die Autorin, welches Format hat es gehabt, wie bin ich drauf aufmerksam geworden, wo habe ich es gekauft, warum habe ich es gekauft und für wen habe ich es gekauft. Und das für wen habe ich es gekauft, hat uns immer gesagt, sind das 10 bis, also ab 10-Jährige, die Bücher für sich selber kaufen, bis 29-Jährige in unserem Fall bei jungen Menschen. Oder sind das irgendwelche Erwachsenen, die angegeben haben, ich habe ein Buch nicht für mich selber gekauft, sondern für jemand anderen. Dann wurden die gefragt, für wen denn? Und da haben die das Alter des zu Beschenkenden angegeben. Und damit wussten wir, wir hatten praktisch alle Personen ermittelt, die entweder Bücher für Kinder kaufen und mit der Information, was kaufen die. Und dasselbe hatten wir für die Jugendlichen ab 10, weil die ja auch in diesem Panel sind, bevölkerungsrepräsentativ. Und es wird dann immer auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Und so kommt man eben zu diesen ganzen Marktinformationen in der Studie. Wie viel werden im Schnitt gekauft, wo, was wird ausgegeben und so weiter und so fort. Und dann, und das ist das Spannende, kann man in dieses Panel, das nennt sich ins Panel hineinfragen. Das heißt, man befragt diese Menschen, in unserem Fall dann nur noch die, die jung waren, Bücher gekauft haben oder Bücher für Junge gekauft haben. Wir haben die befragt zu, wie bist du auf das jeweilige Buch aufmerksam geworden, wie wirst du überhaupt auf Bücher aufmerksam, was ist dir wichtig, also was ich eingangs als Themen der Studie genannt hatte, und wussten dann für diese kompletten Käufer, wie die praktisch vorgehen, was ihnen wichtig ist, wie sie sich orientieren und was sie kaufen. Es ist sozusagen eine integrierte Studie, wir können Auskünfte über den Markt geben und wir können Auskünfte geben über die Kundinnen und Kunden und eben somit auch über das Wie und das Warum.
Das ist total spannend für mich, so die Mechanik von so einer Studie zu verstehen, wie hier Marktdaten oder Kaufdaten und Fragen miteinander kombiniert werden. Aber apropos Fragen, also vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern an der Stelle auch noch erklären, wie eigentlich die richtigen Fragen in den Fragebogen reingekommen sind oder wie man die da reinbekommt. Wie müssen die Fragen formuliert sein und vielleicht auch gewichtet?
Ich finde die schlauste Variante, da gibt es bestimmt verschiedene, aber die alle, die mir bekannt sind, wie auch Marktforschungsinstitute arbeiten, ist, man definiert zuerst Themenblöcke. Und um Themenblöcke zu definieren, eignen sich in meinen Augen ganz gut immer die W-Fragen, indem man sich zum Beispiel fragt, wer kauft was, wie viel und wo. Oder eine weitere W-Frage, wo bekommt man Informationen für ein neues Buch? Wie geht man vor, wenn man ein Buch aussucht? Was ist einem bei der Auswahl eines Buches wichtig und so weiter und so fort? Und dann hat man eigentlich schon ganz gute Themenblöcke. Man hat dieses Wie, Wo, Was, Wann, Kaufdaten. Man hat dieses Warum und so weiter, Kaufgründe. Man hat dieses Wo werde ich aufmerksam, Touchpoints und so weiter und so fort. Da ist sehr viel Erfahrung auch dabei, aber den eigentlichen Fragebogen macht dann das Marktforschungsinstitut, das man mit der Studie beauftragt hat. Und die helfen einem auch, wenn man sich verzettelt. Also die sagen zum Beispiel, das haben wir jetzt schon auf der Ebene abgefragt, das müssen wir jetzt nicht noch so weiter abfragen. Also es ist eine Mischung aus Erfahrung und Beratung im Marktforschungsinstitut. Aber ganz wichtig ist, dass man sich erstmal zentrale W-Fragen analysiert und dann sitzt man in einem Kreis, das Marktforschungsinstitut macht einen ersten Aufschlag oder Vorschlag und man selber als Kundin oder Kunde ist da ganz eng dabei und kann sagen, was man gerne anders oder besser hatte. Und wir hatten ja das große Glück, dass wir auch Expertinnen aus Verlagen dabei hatten, die uns beraten haben, damit wir einfach, die ja nicht komplett vom Fach sind, also nicht aus der Verlagslandschaft, nichts vergessen. Wenn es Auswahlkriterien gibt, auf die wir nicht gekommen sind, weil wir nicht noch an eine besondere Art von Schnitt oder was auch immer gedacht hätten, haben die uns da stark unterstützt.
Ja, ich bin ja erst seit Juni letzten Jahres bei der AVJ und habe dann gleich an der Erstellung des Fragebogens mitgearbeitet und der Prozess, den fand ich wirklich mega spannend. An der Stelle nochmal ganz interessant, tatsächlich gab es auch in den Monaten davor schon Abstimmung innerhalb der AVJ, welche Inhalte wir eigentlich in den Fragebogen einbauen möchten, also was eigentlich im Moment so die Fragen sind, die den Verlagen auf den Nägeln brennen und wie wir die dort einfließen lassen. Wenn man jetzt mal drauf schaut, was mit den Ergebnissen passiert, also kannst du aus deinen Erfahrungen oder mit deinen Erfahrungswerten sagen, was der Impact unserer Studie sein kann oder welche Learnings oder Schlüsse wir möglicherweise aus der Studie ziehen können?
Ja, ich fange in dem Fall mal an, obwohl das ja für den Werbeblock der Studie ein bisschen untypisch ist, zu sagen, was sie nicht kann und was diese Studie nicht ist. Also das ist keine Studie darüber, wie man junge Menschen zum Lesen bringt. Und das ist zweifelsohne eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Aber das ist nicht Inhalt dieser Studie, weil diese Studie sich eben darum dreht, wie lesende junge Menschen zu ihren Büchern kommen. Diese Studie richtet sich vor allem mit den Ergebnissen an Kinder- und Jugendbuchverlage, aber auch an Buchhandlungen. Und man lernt eine ganze Menge darüber, wie Kinder und Jugendliche heute Bücher kaufen, wie sie sich informieren, wie sie sich orientieren, aber auch, was die Auswahlkriterien sind. Und im Marketing Deutsch würde man sagen, man lernt eigentlich alles über die komplette Customer Journey, bis der Kunde sozusagen zum Buch kommt und gekauft hat. Also Customer Journey ist im Marketing Deutsch praktisch alle Phasen, die ein Kunde durchläuft oder eine Kundin durchläuft, bis er sich letztendlich für ein Produkt entschieden hat. Und das decken wir ab. Also wir fragen sowohl, wie bist du zum Lesen gekommen, als dann auch, wie bist du zum konkreten Buch gekommen, als auch, was sind generell Auswahlkriterien, als auch, was liest du, als auch, was kaufst du, als auch, dass wir betrachten, wer kauft das Ganze überhaupt. Und da lernt man als Verlag und als Buchhandlung auf jeden Fall eine ganze Menge. Weil nur mal ein Beispiel, was habe ich denn davon, wenn ich als Verlag Geld oder Zeit investiere, um irgendwie auf BookTok zu erscheinen, aber in der Studie lerne, meine Zielgruppe zieht eigentlich gerade weiter zu Snapchat, dann wäre es der falsche Kanal. Oder wenn ich darauf setze, die deutsche Ausgabe ganz, ganz schnell auf den Markt zu bringen, aber den Kundinnen geht es überhaupt nicht um Schnelligkeit bei englischen Büchern zum Beispiel, sondern darum, dass sie eben die Stimme des Autors oder der Autorin im Original nicht verlieren wollen. Oder aus Buchhandlungssicht macht eine bestimmte Platzierung oder macht eine Young Adult-Ecke, die wirklich weit weg ist von allem anderen, den Sinn, wenn ich in der Studie lerne, dass genau diese Zielgruppe, die auf Young Adult geht, eben auch bestimmte Erwachsenen, in Anführungsstrichen, Erwachsenenkategorien liest, dann wäre es ja viel sinnvoller, das nebeneinander zu platzieren und vielleicht noch ein paar Spontankäufe abzugreifen, sage ich jetzt mal, aus unternehmerischer Sicht. Das sind so typische Ableitungen, die ich eigentlich als Unternehmen aus dieser Studie treffen kann. Ich kann sie nicht nachlesen eins zu eins, weil was wir nicht tun, wir geben keine Handlungsempfehlung, weil das einfach eine unternehmerische Entscheidung einzelner Verlage oder Buchhandlungen ist und das muss ja auch zu mir und meiner Zielgruppe passen. Aber ich kann praktisch in dieser Studie diese Zielgruppe mit ihren Empfindungen, mit ihren Suchkriterien wunderbar kennenlernen.
Ich finde, das klingt total vielversprechend und für die AVJ und ihre Verlage ist natürlich super wichtig, dass alle Verlage mit unterschiedlichen Zielgruppen, die vielleicht unterschiedliche Altersgruppen und so ansprechen, einfach Learnings draus ziehen und das wird in jedem Fall so sein. Die Leipziger Buchmesse ist eigentlich der perfekte Ort, um die Studie vorzustellen, weil die Messe so stark auf Kinderbuch und auch auf Bildungsthemen ausgerichtet ist. Das wird uns eine großartige Bühne geben. Liebe Jana, vielen Dank für das spannende Gespräch und deinen tollen Input und dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wir sind jetzt alle schon neugierig auf die Ergebnisse. Hier nochmal der Hinweis, von der Studie wird es eine Kurzversion geben, die für alle zugänglich gemacht wird. Für die Mitglieder des Börsenvereins und der AVJ wird es dann die vollständige Studie exklusiv geben. Und bis zur Pressekonferenz in Leipzig ist ja noch ein bisschen was zu tun. Also ich wünsche dir und uns allen eine gute Vorbereitung. Und wir hören uns in der nächsten Folge live aus Leipzig. Da werden wir Gäste aus dem AVJ-Vorstand bei uns haben und aus Kinderbuchverlagen und werden dann etwas tiefer in die Ergebnisse einsteigen. Am Ende möchte ich mich noch bei meiner wunderbaren Kollegin Jana von der Schmidt bedanken, die heute die Redaktion gemacht und die Technik betreut hat, und bei Lena Stenz vom Bücheralarm, die diese Folge schneiden und abmischen wird. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis bald.